Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, Johannes, wieder mal mit einem spannenden Thema. Wir haben ja schon öfter in der Vergangenheit über Studien gesprochen und auch über diese Studie, um die es heute gehen soll, haben wir in den letzten Jahren schon einige Male geredet und heute mal wieder ein Update dazu.
Ja, es geht um den Global Hydrogen Review von der Internationalen Energieagentur,
jawohl,
der jedes Jahr rauskommt, und den haben wir uns heute vorgenommen und mal mitgebracht und ja, wollen jetzt die wichtigsten Erkenntnisse, die wir daraus gezogen haben, mit euch teilen.
Mit euch teilen. Vielleicht. Und ja, wie immer der Hinweis, wenn ihr selbst quasi halt mitlesen möchtet, während wir hier jetzt drüber sprechen. Wir haben euch natürlich die Studie verlinkt unten in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade an eurem Rechner sitzt oder im Zug und am Handy scrollt und ihr jetzt nichts anderes zu tun habt, dann könnt ihr auch jetzt gleich in die Shownotes schauen, die Studie euch auf den Bildschirm holen und auch natürlich mit uns mitschauen, während wir so durchgehen.
Hm. Ja, genau. Wo sollen wir denn anfangen? Am besten vielleicht mit der großen Headline. Das ist natürlich, was passiert mit dem Wasserstoffmarkt? Wie ist der gewachsen? Und man kann sagen, ja, es wird mehr Wasserstoff benötigt in der Welt. Die Nachfrage nach Wasserstoff ist gewachsen um stolze 2% im Vergleich ja, zum genau. letzten Jahr. Beziehungsweise ja. Es geht ja eigentlich ums vorletzte Jahr. Also vielleicht ist es ja, noch genau. Zum Hintergrund. Der Hydrogen Review heißt zwar 2025, aber der reviewt natürlich das Jahr davor, also 2024. Das heißt, wenn wir irgendwie von Veränderungen reden, dann ist es immer zum Jahr 2023. Gerechnet, nur dass das klar ist, genau. Und ja, Wasserstoffbedarf ist um 2% gewachsen, stolze 2%. Was sagst du dazu, Martin?
Ja, genau, das könnte man sich natürlich denken, ja gut, 2%, das ist ja gar nicht zu wenig, das ist ja immer ein Wachstum. Aber tatsächlich auch der Energiebedarf eben insgesamt auf der Welt ist um 2% gestiegen, so dass, wenn man es jetzt so betrachten möchte, eben halt Wasserstoff jetzt gerade halt seine Marktanteile verteidigt hat sozusagen, aber im Endeffekt nicht gewachsen ist, was jetzt den Anteil an Energieträgern in der Welt angeht. Und ja, jetzt kann man sich natürlich dann auch wieder überlegen, ja, wie sieht es denn jetzt mit grünem Wasserstoff aus oder mit blauem Wasserstoff? Gibt es da ein Wachstum vielleicht, das eben halt größer ist? Und da ist die Antwort ja, ja, ja. Hier ist die Produktion um 10% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, der gesamte Markt sozusagen oder die Gesamtproduktion von Wasserstoff ist insgesamt 2% gewachsen. Von sogenannten Low Emission Hydrogen ist es zumindest um 10% gewachsen, aber so wie es viele von euch ja wissen oder wie wir es ja auch schon öfter im Podcast erwähnt haben, der Anteil von sogenannten Low Emission Hydrogen, eben halt grünem Wasserstoff und blauem Wasserstoff am Gesamtmarkt für Wasserstoff, der ist immer noch winzig, der ist nämlich immer noch weniger als 1%. Das heißt, über 99% von dem Wasserstoff, der auf der Welt erzeugt wird und verbraucht wird, der ist tatsächlich nicht Low Emission, sondern ist eben grauer oder sogar schwarzer Wasserstoff.
Ja. Und man muss ja auch sagen, allein das Wachstum von dem grauen, schwarzen Wasserstoff ist mehr gewesen als der Gesamtmarkt für den grünen Wasserstoff.
Ja.
Also da hat man schon sehr, sehr große Unterschiede. Und ja, man muss natürlich sagen, ja, es ist gut, dass es den grünen Wasserstoff gibt, aber er macht halt wirklich eigentlich im Moment noch nichts aus bei dieser Gesamtbetrachtung. Und es wäre natürlich jetzt sehr interessant, ob diese Abnehmer, die zum Wachstum beigetragen haben, ob die wirklich jetzt quasi normalen Wasserstoff genommen haben, weil sie es mussten, weil kein grüner Wasserstoff da war, oder weil halt denen das egal ist und sie einfach den Wasserstoff kaufen, den sie brauchen und der günstig ist. Ich vermute fast das Letztere, weil anscheinend der Hauptteil von diesem Wachstum ist aus traditionellen Wasserstoff verarbeitenden Industrien gekommen, also wie Raffinerierung von Öl oder Industrie, wo es halt doch darum geht, dass der Wasserstoff dann halt auch günstig ist und wo man wahrscheinlich nicht so gern einfach der Farbe wegen mehr zahlt.
Ja, genau. Ja, es wird es mit Sicherheit sein. Ja, ich meine, es ist ja auch nichts Neues. Die wirtschaftliche Lage, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Gegenden dieser Welt, die ist jetzt nicht allzu rosig. Und dann ist es natürlich doppelt schwierig, sich, jetzt übertrieben gesagt, Luxus zu leisten, indem man jetzt auf grünen Wasserstoff statt auf grauen oder schwarzen setzt. Insofern natürlich, wenn der preisliche Unterschied so erheblich ist, wie ihn auch die Studie darstellt, dann ist es natürlich so, dass die Verbraucher, die aktiv sind am Markt, sich primär erstmal umschauen, natürlich den günstigen grauen Wasserstoff zu brauchen, anstatt sich den teuren grünen zu leisten. Aber trotzdem, Johannes, die Produktion von Low Emission Hydrogen, die soll bis zum magischen Jahr 2030 enorm ansteigen, aber auch schon nicht mehr so stark, wie sie mal ansteigen sollte vor einem Jahr. Also es gibt nach wie vor einen starken prognostizierten Anstieg in den nächsten 5 Jahren, aber sozusagen dieser Gipfel oder der Zielpunkt 2030, diese Messlatte 2030, die lag in früheren Ausgaben der Studie schon um einiges höher.
Ja, genau. Das liegt natürlich daran, dass einige Projekte gestoppt wurden, gecancelt wurden. Das ist ja eigentlich normal, dass halt nicht alle Projekte, die angekündigt wurden, dann auch irgendwie dann teilweise scheitern und die anderen machen das. Da hat man ja immer irgendwie ein Aussieben im Prinzip. Und natürlich jetzt, wo wir näher an das Jahr 2030 kommen, irgendwann muss man es halt umsetzen oder man lässt sein oder beziehungsweise verschiebt es dann auf nach 2030.
Ja.
Aber man kann jetzt nicht quasi ganz kurzfristig ein Riesenprojekt anmelden und dann gleichzeitig sagen, ja, in 4 Jahren läuft es komplett. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir da diese Reduktion sehen, dass halt dann jetzt wirklich Projekte rausfallen und gleichzeitig neue Projekte dann zum Teil wahrscheinlich auch eher auf nach 2030 fokussieren mit einem längeren Zeithorizont. Aber das ist halt schon so ein Punkt, wo man sagt, ja, vielleicht setzt da ein bisschen die Ernüchterung ein in der Branche jetzt, wenn man sagt, ja, diese großen Potenziale wären doch nichts. Es wird kleiner, vor allem, es ist ja nicht nur die paar Prozentpunkte, sondern im Prinzip ist diese potenziell, wie soll man sagen, Potenzialpipeline von 49 Megatonnen pro Jahr auf um die 37 Megatonnen pro Jahr gesunken, was halt schon ein großer Schritt zurück ist.
Ja, genau. Genau, aber trotzdem ist, ja, das geht ja immer um die FIDs, also um die Final Investment Decisions, die haben wir ja auch schon öfter hier angesprochen. Es wird auch in dieser Studie wieder adressiert, ja, es gibt natürlich diese nach wie vor sehr große Lücke zwischen den Projekten, die für eine Low Emission Hydrogen Production in der Pipeline sind, was jetzt die Ankündigung betrifft und dann auf der anderen Seite eben Projekte, wo wirklich diese FID schon getroffen worden ist und wirklich das Geld eben halt auf dem Tisch liegt und dann wirklich in die Umsetzung geht. Aber zumindest hat sich diese Lücke, obwohl sie nach wie vor erheblich ist, etwas verkleinert. Zumindest haben jetzt 9% der Projekte, die in der Pipeline sind, bis 2030 schon mal eine FID, 9%. Jetzt, wenn man sagt, ja gut, 2025 ist eigentlich schon fast vorbei, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Dann bleiben also noch 26, 27, 28, 29 und wohlwollend kann man sagen, ja gut, man hat ja auch noch 30 Zeit quasi, weil es zählt vielleicht ja auch noch als 2030, wenn es am 31. Dezember 2030 in Betrieb geht. Aber man hat dann halt noch 5 Jahre Zeit und für 91% von den Projekten ist die FID noch nicht erfolgt. Also diese Lücke, die ist schon immer noch gewaltig, die ist schon immer noch riesig. Und auch diese 37 Millionen Tonnen pro Jahr, die du erwähnt hast gerade, Johannes, da ist auch diese Darstellung, die auch da, die da drunter steht auf dieser Seite, diese Grafik, die ist da eigentlich ganz interessant und aussagekräftig, weil da ist eigentlich die Hälfte von diesen 37 Millionen Tonnen pro Jahr, die ist als unsicher gekennzeichnet. Das heißt, wenn man sich wirklich jetzt auf die harten Fakten so ein bisschen halt verlassen möchte und wirklich schaut, ja, was sind denn realistische Projekte, wo wirklich sozusagen halt die Bagger rollen oder wo zumindest die FID eben halt kurz bevorsteht, liegt man eher so im Bereich 13, 14, 15 Megatonnen pro Jahr.
Ja, also ja.
Ja gut, ein bisschen mehr ist es, wenn man sozusagen jetzt Elektrolyse und eben halt blauen Wasserstoff zusammenzählt. Gut, dann kommt man vielleicht so auf 20 oder sowas, aber trotzdem eigentlich erheblich weniger als diese 37, die oben stehen und angekündigt sind. Und die sind ja schon mal auch erheblich weniger als die 49 Millionen Tonnen pro Jahr, die wir noch im letzten Jahr in der Studie stehen hatten.
Ja, und man muss halt sagen, wenn man das wieder in Vergleich setzt mit der generellen Nachfrage nach Wasserstoff vom Anfang von unserer Episode, wo wir sagen, wir sind jetzt bei 100 Millionen Tonnen, dann ist natürlich da, ja, alles, was da an Zahlen kursiert, ist schön und gut, aber es ist halt, ja, wird selbst 2030 noch im Prinzip ein Bruchteil sein. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich meine, das war in den Anfangszeiten von Solar- und Windkraft auch so.
Ja.
Da hat man auch ewig so dahingesiecht mit zwar großem Wachstum oder signifikantem Wachstum, aber im Vergleich zur Gesamtstromerzeugung war es trotzdem ja vernachlässigbar und plötzlich ist man aber dann ein bedeutender Player. Und so kann es natürlich auch passieren hier.
Genau. Diesen Vergleich, den zieht die Studie explizit und sagt auch, ja, natürlich, das ist jetzt alles ein bisschen hier zusammengeschrumpft und man hat die Ziele ein bisschen nach unten korrigiert, aber liegt jetzt eigentlich auf so einem Expansionskurs, wie es eben auch Photovoltaik gesehen hat. Was jetzt auch dafür nochmal ein Zeichen ist, in der Halbphase, so vor 2, 3 Jahren, hat man Zuwachsraten, was jetzt die Wasserstofferzeugungskapazität angeht, eben halt angenommen, die wesentlich, wesentlich höher waren als das, was man eben in den letzten Jahren jetzt bei Photovoltaik erlebt und gesehen hat. Insofern aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Zeichen dafür, man ist da jetzt doch um einiges realistischer unterwegs. Und wenn man trotzdem jetzt so ein Wachstum hinlegt, wie es die Photovoltaik erlebt hat, so wie du es beschrieben hast, am Anfang natürlich, da siecht man sozusagen halt bei kleinen Mengen rum, aber dann eben halt, weil das Wachstum, weil das relative Wachstum so groß ist, geht es dann über die Zeit halt trotzdem sehr stark nach oben, ist das eigentlich ja trotzdem eine herausragende Ausbaugeschwindigkeit, das muss man ja auch mal sagen.
Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo passiert es, was sind die wichtigen Player? Und da taucht halt wieder, wie immer
China auf. Ja, genau.
Genau. Es ist schon faszinierend. Also China, das ist jetzt auch im Wasserstoffbereich die Macht im Prinzip. Gerade im Bereich Elektrolyseurentwicklung und Bau muss man schon sagen, es ist faszinierend, wenn man sich da diese Kostensätze anschaut, die in der Studie erklärt werden. Also im Prinzip, ja, in China ist man bei gefühlter Hälfte an Kosten für einen Elektrolyseur. wenn man das mit Elektrolyseuren außerhalb Chinas vergleicht.
Zum Teil sogar noch weniger. Es gibt ja auch Zahlen, die sagen, es kostet ein Drittel in China. Insofern natürlich ein riesiger Unterschied. Sehr interessante Zahlen auch, die fand ich zumindest sehr interessant. Sowohl der Verbrauch findet in China statt, als auch die Herstellung sozusagen. Also jeweils ungefähr 2/3 von der weltweiten Erzeugung und vom weltweiten Verbrauch, die finden in China statt. Also es ist wirklich verrückt. Wie es da zur Sache geht, das ist schon echt eine andere Hausnummer, als es bei uns in Europa läuft. Das muss man noch vielleicht nochmal erwähnen. Es überrascht keinen, aber es ist wirklich der Wahnsinn.
Ja, und das ist natürlich dann auch, was das wahrscheinlich irgendwann zu uns auch überschwappen wird, so wie diese ganze Photovoltaik- und Windenergie, wo man halt sagen muss, wenn du die Elektrolyseure da für die Hälfte des Preises kaufen kannst, warum dann irgendeinen teuren Elektrolyseur in der quasi made in Deutschland oder made in Europe oder made in US ist, warum soll man den kaufen, wenn man das Gleiche für die Hälfte vom Preis bekommt?
Ja, was mich schon gewundert hat in gewisser Hinsicht, ist die Studie, die adressiert relativ explizit, dass chinesische Elektrolyseure in vielen Fällen Probleme haben, wenn es um Effizienz und Performance geht. Also das ist wohl schon auch was in der Realität oder sozusagen im Bewusstsein mittlerweile jetzt angekommen ist, dass viele Elektrolyseurhersteller in der Vergangenheit ein bisschen viel auch versprochen haben, was Performance und Erzeugungskapazität angeht. Das trifft wahrscheinlich jetzt nicht nur auf die chinesischen Hersteller zu, könnte ich mir denken. Aber hier wird es explizit für die chinesischen Hersteller eben erwähnt und angesprochen. Trotzdem wird dann da gesagt, ja gut, natürlich halt Forschung, Research und Development in China ist natürlich halt wie gewohnt stark, sodass diese Problemchen, die da noch bestehen bezüglich Effizienz und Performance in den nächsten Jahren auch gelöst werden sollten. Aber man hat schon diese relativ klare Aussage eben, ja, chinesische Elektrolyseure sind jetzt auch nicht die Erfüllung aller Träume, sozusagen.
Ja, allerdings ist halt dann am Ende wieder die Frage, gerade auf lange Frist, da ist es ja auch so, wenn man das wieder mit den Photovoltaik-Modulen vergleicht, es ist schon so, die chinesischen Module sind jetzt nicht die effizientesten, sondern da gibt es dann irgendwie japanische oder von anderen Herstellern, die viel, viel effizienter sind, aber dadurch, dass der Preis halt so günstig ist, ist es eigentlich egal. Dann sagst du halt, gut, dann habe ich halt eine niedrigere Effizienz. Aber am Ende ist die Total Cost of Ownership und die Kosten pro Kilowatt erzeugter Wasserstoff wahrscheinlich dann doch niedriger. Und da muss man halt schon sagen, da drauf kommt es am Ende an, dass jedes Kilogramm Wasserstoff günstig ist. Und jetzt nicht, dass man dann die schönste oder beste Technologie hat.
Ja, so ist es.
Genau.
Ja, jetzt haben wir viel über die Erzeugerseite gesprochen. Jetzt könnten wir ja nochmal ein bisschen über die Verbraucherseite sprechen, weil das hat mich so ein bisschen überrascht. Ja, jetzt sage ich schon wieder, es hat mich was überrascht, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, das zu lesen, weil als primärer möglicher Verbraucher, soweit ich mich erinnern kann, war das in den letzten Jahren in der Studie noch nicht so klar adressiert, jetzt eigentlich die Schifffahrt genannt wird und adressiert wird, die eben ja vielleicht jetzt nicht unbedingt mit reinem Wasserstoff quasi in seiner molekularen Form unterwegs sein könnte, aber dann doch in ja eben halt mit Derivaten unterwegs sein könnte, mit Ammoniak, mit Methanol und so weiter. Und man im Endeffekt der Schifffahrt relativ schöne und aussichtsreiche Chancen zuschreibt, weil man sagt, an vielen von den großen Häfen, es sind über 80 hier auch genannt tatsächlich in der Studie, weiß man ja schon, wie man eben mit chemischen Produkten eben umgeht, wie man die speichern kann, wie man die ins Schiff eben auch betanken kann, wie man auch die Arbeitssicherheit da sicherstellt. Da sind eben ja auch giftige oder flüchtige Stoffe dabei. Und insofern wird diese Zukunft der emissionslosen oder emissionsniedrigen Schifffahrt hier verhältnismäßig rosig gezeichnet und als einer der primären Abnehmer im Endeffekt für Wasserstoff genannt.
Ja, man wird sehen. Ja. Also es macht auf jeden Fall Sinn, weil du musst ja diese Schifffahrt dann auch irgendwie dekarbonisieren. Allerdings wird dann natürlich auch gesagt, da muss halt irgendwann die Infrastruktur auch aufgebaut werden. Und das eher früher als später, weil bei den Schiffen, das ist ja auch nicht so, wie wenn du irgendwie ein Wasserstofffahrzeug tankst und da halt mal ein paar Kilo Wasserstoff reinbringst, sondern da geht es ja wirklich um große Volumen, die da ja vertankt werden müssen. Und das muss ja, da muss die Infrastruktur drauf ausgelegt sein. Und dann gleichzeitig habe ich natürlich hier auch dieses Henne-und-Ei-Problem, dass man sagt, ja, die Schiffe müssen halt auch irgendwann da sein, weil die Häfen, die werden jetzt nicht irgendwie die Ammoniak-Infrastruktur, was auch immer, aufbauen, nur auf Verdacht. Drum könnte es natürlich sein, dass sich das erstmal darauf fokussieren wird, wo man dann schon existierende Ammoniak-Infrastruktur handhabt, also für den Import, dass man dann sagt, ja gut, dann kann man da ja noch so eine Zapfsäule dran schließen. Aber nichtsdestotrotz, was der Report halt wirklich sagt, ist, dass diese Infrastrukturinvestitionen auch natürlich auch getätigt werden müssen.
Ja, genau. Ja, aber tatsächlich, wenn eben hier Investitionen getätigt werden und wenn auch die Erzeugungskapazität dann so steigt, wie es im Bericht steht, dann erleben wir ein Wachstum, und zwar ein Wachstum des Anteils von Niedrigemissionswasserstoff von heute eben, wie ganz am Anfang erwähnt, weniger als 1% auf ungefähr 4%, also eine Verfünffachung bis 2030. Aber dann natürlich, wenn wir da wirklich in Richtung eben Schiff schauen und wirklich dann Tankung dann im großen Maßstab, dann ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer, weil natürlich der Bedarf auch, wenn man sich jetzt vorstellt, tatsächlich, dass diese internationalen Schiffsflotten hier mit Wasserstoff dann laufen oder ausgestattet werden sollen, ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Größenordnung.
Ja, genau. Und da wir jetzt langsam dem Ende schon zugehen, was gibt es noch zu sagen? Es ist wichtig, dass natürlich die Politik und die Subventionen da sind und die Unterstützung, gerade die Innovation ist notwendig, dass man wirklich in diesen großen, das große Deployment geht, in die Skaleneffizienzen bekommen kann, dadurch, dass man wirklich ja viel Wasserstoff herstellt, handelt, verbraucht. Und gerade dann mit dem grünen Wasserstoff ist es halt besonders wichtig. Und da wird schon wieder gesagt, letztendlich müssen Regierungen sind gefragt, dass sie ja was machen, um den Absatz und die Nachfrage wirklich zu fördern, nach oben zu pushen.
Ja, genau. Das ist im Endeffekt relativ simpel und eindeutig auch bei den Recommendations eben halt formuliert. Die Abnahmeseite muss gestärkt werden, ist eigentlich auch logisch. Eben nichts ist ein stärkeres Argument, eine Erzeugungsanlage aufzubauen, als wenn man auch einen passenden Abnehmer für den Wasserstoff hat, der da erzeugt wird. Insofern diese Betonung auf die Abnehmerseite, auf die Verbraucherseite natürlich absolut nachvollziehbar und wahrscheinlich auch richtig. Es wird nochmal so ein bisschen erwähnt, es müssen auch regulatorische Hürden wieder abgebaut werden. Ja, das ist natürlich auch verständlich und nachvollziehbar und sicher auch nicht falsch. Im Endeffekt halt Abbau jetzt von Bürokratie oder von Unklarheiten ist immer natürlich gerne gesehen, das ist klar. Aber so wie du es erwähnt hast, der Fokus schon ganz klar drauf, wenn jetzt Regierungen eben Unterstützungsprogramme, Subventionen, Förderungen auf den Weg bringen, ja dann doch idealerweise eher auf der Abnehmerseite, weil damit natürlich auch ein Incentive für die Erzeugerseite geschaffen wird.
Mhm. Genau. Und vielleicht eine Sache, die mir noch wirklich ein bisschen oder ja, ins Auge gesprungen ist, dass da dann speziell über Südostasien geredet wird. Das ist ja bisher nicht so sehr als potenzieller Wasserstoffmarkt aufgetreten, weil man halt sagt,
Stimmt,
ja,
ja.
weil sie haben genug andere Probleme.
Ja.
Die werden sich erstmal mit Gas, also Erdgas versorgen, als dass sie dann gleich auf Wasserstoff gehen.
Ja, stimmt.
Nichtsdestotrotz hat der Report Südostasien als einen ja, potenziellen Zukunftsmarkt identifiziert, gerade für Wasserstoff und gerade für die Nutzung von Wasserstoff. Und ja, das fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass da dann anscheinend auch dieses Thema Wasserstoff wirklich aktiv diskutiert und angegangen wird.
Ja, genau. Da wird verwiesen auf Malaysia, auf Indonesien, auf Vietnam und auf Singapur, weil dort natürlich auch die Häfen sind, die großen Häfen, speziell natürlich in Singapur, wo man auch Erfahrung mit der Bunkerung von Kraftstoffen hat. Insofern auch vielleicht ein sinnvoller Ort, um da dann irgendwann eben im großen Maßstab vielleicht Wasserstoff zu bunkern oder halt auch Ammoniak oder Methanol. Und dann auch eben halt die Flotten zu versorgen, die Verbraucher zu versorgen, eben halt in den genannten Ländern Indonesien, Malaysia und Vietnam. Insofern wirklich sehr interessant, dieser Fokus auf Südostasien. Wir schauen mal, ob da auch im nächsten Jahr noch mehr dazu steht, weil ich gehe mal davon aus, dass auch im nächsten Jahr wieder eine aktualisierte Version dieses Reports erscheinen wird.
Genau. Bevor wir aber die aktualisierte Version dann besprechen im nächsten Jahr, gibt es natürlich noch viele, viele andere
Ja,
Episoden in
genau.
unserem Podcast. Wenn ihr da Wünsche, Feedback, Anregungen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr
Jawohl.
könnt uns über E-Mail erreichen, kontakt@hydrogenbar.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Ja, loggt euch da gern ein und sendet uns eure Meinung, eure Ideen. Wir sind immer froh, wenn wir was hören von euch.
Genau. Wir haben in den nächsten Wochen jetzt einige sehr interessante Gesprächspartner an der Hydrogen Bar zu Gast. Wir werden auch mal wieder nach langer Zeit, Johannes, eine englische Episode haben. Ich glaube in 2 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt auch da wieder sehr interessant. Wer wird da unser Gast sein? Überraschung, Überraschung. Und dann auch noch weitere sehr spannende Gesprächspartner haben, wo die Episoden auf Deutsch sein werden. Das heißt, die nächsten Wochen, die stehen jetzt wirklich so ein bisschen im Zeichen von Interviews mit Experten und Stars aus der Industrie. Und in einer so gemütlichen Zweierfolge, Johannes, ja, ich glaube, wir hören uns dann erst Ende Oktober wieder tatsächlich.
Genau, aber bis dahin und zwischendurch gibt es viel zu entdecken hier im Podcast. Folgt
Genau.
uns und wir freuen uns, euch dann nächste Woche wiederzuhören.
So machen wir es. Macht's gut. Bis dahin.